Erstmal moin und willkommen zur vierten Folge des Lernen auf dem Trecker Podcasts, ein Podcast für alle, die sich für grundlegende Themen der Landwirtschaft und vor allem der Nutztierhaltung interessieren. Der Podcast ist gedacht, um beim gemütlichen Treckerfahren nebenbei ein wenig für die Klassenarbeit in der Berufsschule zu lernen oder natürlich auch für alle anderen, die ein wenig über Tierhaltung lernen oder ihr Wissen auffrischen wollen. In der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Jedes Jahr fahre ich einmal mit der Höhla zur Besamungsstation der RSH. RSH steht nicht für einen Radiosender, sondern für Rinderzucht Schleswig-Holstein und war vor vielen Jahren auch mal mein Arbeitgeber. Damit hat die Anonymität auch ein Ende. In den ersten Testfolgen wollte ich mich zunächst selbst aus den Folgen heraushalten, weil ich erst einmal schauen wollte, wie es ankommt. Ja, nicht besonders mutig. Das soll sich jetzt aber ändern. So ein Projekt muss ja auch erst einmal wachsen und sich entwickeln. Meine fleißigen Schüler, die den Podcast von Anfang an quasi begleiten und mich auch ermutigt haben, kennen mich natürlich, aber für alle anderen hier nun eine ganz kleine Vorstellung. Mein Name ist Judith Henk und ich bin Berufsschullehrerin für Landwirtschaft. Das, was ich in den Folgen erzähle, ist also kein gefährliches Halbwissen, sondern eine rechtssichere Quelle. Was natürlich nicht heißen soll, dass nicht auch mir Fehler passieren können. Ein wenig mehr zu mir und wie dieser Podcast überhaupt entstanden ist, erfahrt ihr im bald erscheinenden Trailer und wie immer auf Instagram. Zurück zur Besamungsstation. Auf dieser Station leben die Bullen, die aktuell Spermaportionen für den Verkauf produzieren und alle Prozesse von der Samenentnahme übers Labor bis hin zur Ausgabe des fertigen Produktes, also der Spermapailletten, welche am Ende in die Kuh gelangen, finden hier statt. Diesen Prozess wollen wir uns nun einmal von Anfang bis Ende anschauen. Die Bullen stehen in Einzelboxen in Ställen direkt auf der Station. Da Bullen ein höheres Aggressionspotenzial anderen Bullen gegenüber haben können und es außerdem sicherer ist, einen Bullen aus einer Box zu holen, wenn nicht noch ein zweiter dabei ist, ist die Einzelhaltung hier die beste Wahl. Die Bullen können sich aber sehen und beschnuppern. Von hier aus werden sie von geübtem Fachpersonal an einer Stange und einem Strick, welche am Nasenring des Bullen befestigt werden, zur Deckhalle geführt. Diese Art und Weise des Führens ist aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. Um am Ende des Deckvorgangs ein Ejakulat, also Sperma, zu erhalten, muss eine Reflexkette beim Bullen eingehalten werden, die schon auf dem Weg in die Deckhalle mit den dazugehörigen Geräuschen und Gerüchen anfängt. In der Deckhalle warten bereits andere Bullen und zwei Bullen stehen als sogenannte Untermänner bereit, auf die die Deckbullen dann aufspringen sollen. Echte Tiere als Untermänner zu nehmen, hat sich im Gegensatz zum Phantom, also einem Modell, auf das die Bullen springen, bewährt. Die RSH hat sich nach jahrelanger Erfahrung aufgrund des guten Gemüts und des geeigneten Exterieurs für Pinzgauer und andere Fleischrassen entschieden. Es werden absichtlich männliche Tiere als Untermänner gewählt. Zum einen ist es gesetzlich vorgeschrieben und zum anderen sorgt die Tatsache, dass es kein einziges weibliches Tier auf der Station gibt, für mehr Ruhe. Außerdem reduziert man so die Gefahr von Deckseuchen und Bullen sind eben auch etwas stabiler als Kühe. Mit den Untermännern wird der zweite Teil der Reflexkette, der sogenannte Torbogenreflex, bedient. Das meint, dass das Hinterteil des Untermanns in einfach aussieht wie ein Torbogen, also ein umgedrehtes U. Der jeweilige Stallmitarbeiter, der den Bullen geholt hat, führt ihn nun an den Untermann heran und lässt ihn zweimal testweise aufspringen. Das Aufspringen und Umklammern des Untermanns sind die nächsten Schritte, die in der Reflexkette eingehalten werden müssen. Erst wenn der Bulle und auch der Absamer, also die Person, die die künstliche Vagina hält, bereit ist, lässt man den Bullen seine Aufgabe zu Ende bringen. Die künstliche Vagina ist ein möglichst der Natur nachempfundenes längliches Kunststoffrohr, in das ein Gummitrichter eingezogen ist. An der Seite befindet sich eine kleine Öffnung, in die warmes Wasser eingefüllt wird, um einen warmen Druck, eben wie in der Vagina der Kuh, zu simulieren. Um diese Temperatur immer konstant auf ca. 37 Grad zu halten, liegen die künstlichen Scheiden bis zu ihrem Einsatz in einem Wärmeschrank. Der Bulle springt nun auf den Untermann auf, sucht selbstständig den Weg zur künstlichen Scheide, die ihm angeboten wird, und ejakuliert innerhalb weniger Sekunden in die künstliche Scheide, an deren Ende ein kleines Röhrchen hängt, das den Samen auffängt. Das Ende kennzeichnet sich durch den sogenannten Nachstoß, der bei einigen Bullen stärker zu sehen ist als bei anderen. Der Job des Samenentnehmers ist nichts für Weichgespülte. So ein ausgewachsener Bulle kann gut und gerne über eine Tonne wiegen und sehr groß sein. Um das Ejakulat auffangen zu können, muss der Samennehmer ganz dicht an den Ort des Geschehens. Und einige Bullen üben diesen schon beschriebenen Nachstoß so heftig aus, dass sie fast vom Untermann herunterfallen. Es ist aber zum Glück noch nie etwas Schlimmes passiert. Jeder Bullenführer hat eine kleine Plakette dabei, auf der Name des Bullen steht, den er führt. Diese Plakette muss unbedingt beim jeweiligen Bullen bleiben und wird nach dem Sprung dem Samennehmer übergeben. Diese Plakette hat ein Loch, in das nun das Röhrchen gesteckt wird, das das Ejakulat des Bullen enthält. So wird sichergestellt, dass es keine Verwechslungen gibt. Ein Röhrchen ohne Namensplakette muss verworfen werden. Die Gefahr von Verwechslungen ist sonst einfach zu groß und jeder Züchter möchte natürlich zu 100% den Bullen bekommen, den er bestellt hat. Die Deckhalle ist durch eine große Scheibe vom Labor getrennt. Das liegt daran, dass es hier sogenannte Schwarz- und Weißbereiche gibt, heißt schmutzige und saubere. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter muss, wenn er in den Labor, also Weißbereich möchte, eine Hygieneschleuse passieren, wo man die Kleidung und die Schuhe wechselt. Einzige Verbindung zwischen der Deckhalle als Schwarzbereich und dem Labor ist eine kleine Durchreiche, durch die nun das gekennzeichnete Ejakulat in ein erwärmtes Kugelbad gestellt wird. So soll der Temperaturunterschied für die Spermien möglichst gering gehalten werden, beziehungsweise sanft geschehen, denn die kleinen Dinger sind sehr empfindlich. Als nächstes erfolgt die erste Qualitätskontrolle durch eine geschulte Labormitarbeiterin. Hierzu muss vielleicht gesagt werden, dass die meisten Personen auf der Station dort seit vielen Jahren arbeiten und in ihren jeweiligen Bereichen absolute Experten und sehr routiniert sind. So kann diese Mitarbeiterin mit bloßem Auge durch eine mikroskopische Untersuchung eine erste Einschätzung zur Qualität des Ejakulats geben. Es wird zum einen ein Tropfen auf einem Objektträger ohne Deckgläschen angeschaut, um die Massebewegung zu beurteilen. Optimalerweise sieht es aus wie ein sehr großer und vor allem sehr aktiver Fischschwarm, wie man es aus Unterwasserdokus kennt. Außerdem wird ein Tropfen unter einem Deckgläschen angeschaut. Hier kann man nun gut einzelne Spermien erkennen und sehen, ob und wie gut die Vorwärtsbewegung ist und ob tote oder kaputte dabei sind. Die gute Fortbewegung ist natürlich wichtig, um überhaupt eine Befruchtung erreichen zu können. Wenn niemand von denen bei der Eizelle ankommt, könnte man das Sperma ja gleich wegschütten. Diese optischen Untersuchungen kann aber auch nur geübtes Personal durchführen. Für Laien sind da wenig Unterschiede zu erkennen. Die Daten werden nun zusammen mit der tatsächlichen Menge in den PC eingegeben. Dieses Programm gibt nun die genaue Menge an Verdünner an, die zum Ejakulat dazugegeben werden muss. Eine fertige Spermapaillette, die in der Kuh landet, muss mindestens 15 Millionen Spermien enthalten. Das ist so vorgegeben und die Qualitätsgarantie des Zuchtunternehmens. Der Verdünner wird frühmorgens angerührt und besteht unter anderem aus Eigelb zur Ernährung der Spermien, Glycerol als Frostschutz gegen Schäden beim Einfrieren und Auftauen und ein wenig Antibiotikum, um eine Keimausbreitung zu verhindern, sodass sich nichts verteilen kann. Immerhin handelt es sich trotzdem noch um ein biologisches Produkt, das eben nie ganz keimfrei sein kann, auch wenn alles Mögliche für die Hygiene getan wird. Die Menge an Verdünner wird nun genau abgemessen und sehr langsam in das Ejakulat eintropfen gelassen. Hierzu gibt man das Ejakulat in eine zuvor mit dem Namen des Bullen beschriftete Laborflasche und klemmt diese dann in eine Vorrichtung, die Flasche durchgehend leicht schwenkt. Darüber hängt dann ein Trichter mit Tropfvorrichtung für den Verdünner, welcher eben dann langsam und halt unter Schwenken in die Flasche tropft. Nun hat das Ejakulat auch Zimmertemperatur erreicht. Ist die Menge des Verdünners vollständig in die Flasche getropft, wird die Flasche verschlossen und kommt zusammen mit den anderen Flaschen des Produktionstages in die Kühlzelle, wo sie bis zum Abfüllen am nächsten Tag schon einmal auf kuschelige 4 Grad abkühlen kann. Zu den entsprechenden Portionsmengen müssen nun die entsprechenden Zahlen an Pailletten bedruckt werden. Jede Rasse hat zunächst eine eigene Farbe. So sind die schwarzbunten weiß, die rotbunten rot, Fleischrinder grün und so weiter. Außerdem finden wir auf den Pailletten alle wichtigen Informationen zu der entsprechenden Charge. Das heißt den Namen und die Nummer des Bullen, den Tag der Samenentnahme, die Zuchtorganisation und die Abkürzung EWG für Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Die Anzahl der Pailletten wird ganz genau anhand der berechneten Mengen abgegeben. Am nächsten Tag findet dann das Abfüllen statt. Dies erledigt eine Maschine fast automatisch. Die entsprechende Menge, in einer Paillette sind das 0,25 Milliliter, wird in die feinen Plastikröhrchen gefüllt. An einem Ende werden sie dann verschweißt und am anderen Ende mit einem Baumwollstopfen verschlossen. Nun folgt der heikelste Teil für die Spermien, das richtige Einfrieren. Sie müssen unter ganz bestimmten Bedingungen auf die Temperatur von flüssigem Stickstoff, nämlich minus 196 Grad Celsius, gebracht werden. Hierzu werden die Pailletten auf sogenannte Rampen, das sind praktisch kleine Tabletts, gelegt und gleichmäßig nebeneinander verteilt, sodass sie alle gleichmäßig mit der Kälte in Berührung kommen können. Diese Rampen stellt die Laborangestellte nun in einer speziellen Kühltruhe auf. Mit einem Einfriervorgang können über 5000 Portionen gleichzeitig eingefroren werden. Der Einfrierprozess folgt einer ganz genau festgelegten Temperaturkurve, deren Einhaltung auch genau überprüft wird. Nun leitet man gasförmigen Stickstoff in die Kühltruhe. Dieser ist nämlich noch nicht ganz so kalt wie der flüssige Stickstoff. Der Einfrierprozess ist deshalb so eine Wissenschaft, weil hier das größte Risiko für die Zerstörung der Spermienzellen gegeben ist. Es könnten sich zum Beispiel Eiskristalle bilden, die die empfindliche Membran der Spermienzellen beschädigen. Wenn der Abkühlprozess in der Truhe durchlaufen ist, haben die Pailletten eine Temperatur von ziemlich genau minus 145 Grad Celsius. Das Überführen in den flüssigen Stickstoff, also die letzte Stufe des Einfrierens, findet nun wieder per Hand statt. Die Mitarbeiterin nimmt mithilfe einer Zange immer einen Schwung der Pailletten von der Rampe und taucht diese blitzschnell in den flüssigen Stickstoff. Würde dieser Schritt zu lange dauern, hätten wir eine zu große Temperaturerhöhung durch die Raumtemperatur. Nun sind die Pailletten im Grunde genommen gebrauchsfertig und könnten praktisch für immer im flüssigen Stickstoff auf ihren Einsatz warten. Bevor jedoch eine einzige Spermaportion die Station verlässt, muss sie 30 Tage lang im Quarantänebehälter warten. Erst wenn in dieser Zeit alles in Ordnung ist und zum Beispiel keine Seuche auf der Station ausbricht, dürfen die Portionen in den Verkauf. Wusstet ihr eigentlich, dass der Begriff Quarantäne eine sehr lange Geschichte hat? Das Ganze geht zurück auf den Begriff Quarantas, was so viel wie 40 bedeutet, und war im Mittelalter eine gängige Zeit, also 40 Tage, die der Besatzung von Handelsschiffen auferlegt wurde, wenn sie irgendwo am Hafen anlegen wollte. Man wollte sich so vor schlimmen Seuchen wie der Pest schützen. Bis heute sind verschiedene staatliche Quarantänezeiten verschiedenen Tieren und Bereichen auferlegt. Meistens richtet sich so eine spezielle Quarantäne nach der Inkubationszeit der jeweiligen Krankheit, um die es geht. Unter dem gleichen Dach wie das Labor der Station findet sich auch die sogenannte Ausgabe. Von hier werden alle Bestellungen von Besamungstechnikern, Eigenbestandsbesamern oder zum Beispiel auch anderen Zuchtorganisationen auf der ganzen Welt koordiniert, verpackt und eben ausgegeben. Das Handwerkszeug dieser Mitarbeiter sind PCs, Telefone, Zangen und Behälter, die aussehen wie die Styropor-Warmhaltekartons vom Pizzaservice. In diesem Fall sollen sie aber natürlich das Gegenteil tun, nämlich kühlen. Der Stickstoff verdampft bei Zimmertemperatur sofort, sodass nur in den Kühlkisten ein längeres Arbeiten damit möglich ist. Trotzdem muss immer mal nachgefüllt werden. Genauso ist es übrigens auch im Labor selbst ab dem Einfrierprozess. Überall dampft es ein kleines bisschen, weil irgendwo ein offener Behälter mit Stickstoff steht, an dem gerade gearbeitet wird. Der Stickstoff kocht praktisch bei Zimmertemperatur, genauso wie das Nudelwasser eben bei 100 Grad Celsius. Die Spermaportionen, die den Quarantänebehälter hinter sich gelassen haben, müssen aber dennoch noch einmal einen Qualitätscheck durchlaufen. Hierbei wird geprüft, wie viele Spermien den Einfrier- und Auftauprozess überlebt haben. Diese Qualitätskontrolle ist sehr wichtig, um möglichst gute Befruchtungsraten auf den Betrieben zu gewährleisten. Hierzu verfügt die Station seit einigen Jahren über eine sehr teure Technik, nämlich ein Flohzytometer. Dieses misst mittels Anfärben der Spermien und der Separation der einzelnen Zellen in je einem Tröpfchen Flüssigkeit, ob und wie viele gesunde dabei sind. Eine ähnliche Technik wird auch für das sogenannte Spermasexing angewendet. Dieser Prozess findet allerdings nicht hier statt. Hierzu gibt es ein spezialisiertes Labor in Kloppenburg, welches diese Arbeit für die meisten Zuchtorganisationen übernimmt. Haken an der Sache ist, dass dieser Prozess trotz bester Technik immer noch furchtbar lange dauert. Deshalb sind solche Portionen auch etwas teurer und enthalten weniger Spermienzellen als konventionelle. Apropos konventionell. Es gibt kein Ökosperma. Ein Ökotier, also ein Tier, das unter anerkannten ökologischen Bedingungen gehalten und gefüttert wird, ist aus eben diesen Gründen ein Ökotier und nicht wegen des Spermas, durch das es einmal gezeugt wurde. Sofern also ein Ökobetrieb künstliche Besamung betreibt, kann er ganz normal das Sperma von der Zuchtorganisation kaufen. Hier wird dann zum Beispiel häufig auf Vererber des Hornlosgens zurückgegriffen. Ein weiterer Bereich bzw. Raum der Station ist für die Besamungstechniker vorgesehen. Hier sitzen jeden Morgen eine Handvoll Techniker und Technikerinnen und nehmen die Anrufe der Landwirte mit Anmeldungen anstehender Besamungen an. Sie packen ihre Behälter mit den bestellten Portionen und fahren auf die vielen übers Land verteilten Betriebe und besamen dort brünstige Kühe, die für eine weitere erfolgreiche Laktation eben tragend werden und ein Kalb bekommen müssen. Und das 365 Tage im Jahr. Neben den Tieren, die direkt auf der Station leben, gibt es noch weitere Standorte mit vor allem Bullen, aber auch einigen wenigen Kühen. Das wären zum Beispiel der Wartebullenstall, der mit der Einführung der genomischen Zuchtwertschätzung stark dezimiert wurde, oder auch der Aufzuchtstall der Jungbullen, wo auch Bullen für andere Zuchtunternehmen aufgezogen werden. Damit haben wir nun einen kleinen Einblick in die Bereiche der Besamungsstation bekommen. Natürlich gibt es noch diverse weitere Bereiche des Zuchtunternehmens, wie die Anpaarungsberatung oder eine Zuchtviehauktion, in die auch mal ein Blick lohnen würde. Aber das sparen wir uns für eine andere Folge auf. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich noch bei allen Mitarbeitern der Station Schönböken für den tollen und lehrreichen Tag und die Unterstützung für diese Folge bedanken. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Wenn ihr noch offene Fragen habt, schreibt mir einfach eine Nachricht bei Instagram. Außerdem würde ich mich über Feedback zu den einzelnen Folgen freuen. Das könnt ihr zum Beispiel direkt hier auf Spotify unter Fragen und Antworten machen. Also lasst gerne eine Bewertung da und verpasst vor allem nicht die Quiztime-Stories auf Instagram. Hier stelle ich immer mal wieder kleine Testfragen, die ihr locker beantworten könnt, wenn ihr aufmerksam zugehört habt. Also, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin macht es gut und viel Spaß beim Lernen auf dem Trecker.